Panic to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise, kein Filter und keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Hallo Vanni.
Hallo. Heute haben wir eigentlich gesagt, dass wir keinen Smalltalk machen, weil wir erstens irgendwie die ganze Zeit eh schon wie immer geredet haben und jetzt auch der Übergang nicht so passt. Deswegen nur eine ganz kurze Mini-Frage dann doch, Becky.
Mhm.
Und die kannst du ganz schnell beantworten, wie es dir denn heute geht.
Mir geht's gut, ich bin wieder blonder und ich bin fit. Wie geht's dir?
Ich bin wieder blonder. Ja, sehr gut. Nee, mir geht's auch sehr gut. Also ich bin auch wieder fit und starte diesmal ganz gut in die Woche und freue mich auf meine Japan-Reise wieder.
Geil.
Nächste Woche.
Ey, vor allem, wir hatten es ja erst in der letzten Folge darüber, dass du ja eine Urlaubswanni bist. Ich meine, diesmal ist es ein Business-Trip, aber mein lieber Scholli, du bist ja direkt schon wieder weg. Und auch für unsere Hörer und Hörerinnen, Vanni ist nicht krank geworden. Vanni hat einfach ein derbe Fett das ganze Wochenende irgendwie auf 50 Hochzeiten gleichzeitig getanzt und ist jetzt trotzdem fit.
Ich dachte, du sagst derbe gesoffen. Ich dachte schon so.
Das auch.
Was kommt jetzt? Ja, das auch. Aber heute haben wir mal eine ganz andere Folge für euch mitgebracht, denn es wird sehr persönlich, denn wir teilen heute eine Geschichte einer Hörerin, die sich dazu entschieden hat, ganz offen über ihre psychische Erkrankung und ihren Aufenthalt in einer psychiatrischen Tagesklinik zu sprechen. Und sie hat uns viele Fragen beantwortet, war sehr, sehr offen und auch sehr ehrlich. Und wir sind ihr auch sehr dankbar, dass sie daran teilgenommen hat und ihre Geschichte mit euch und auch mit uns teilt, sodass eben ja, wir viele Stigmata aufbrechen können und einfach ganz viel davon mitnehmen können.
Genau. Wir haben aus der Hörergeschichte eine zusammenhängende Ich-Erzählung gemacht. Und zwar erzählt eben die Hörerin uns, wie es dazu kam, was sie erlebt hat, wie sie sich gefühlt hat und was sie heute vielleicht auch anders sieht. Und wir begleiten euch durch die Geschichte. Also Vanni und ich wechseln uns ab und kommentieren, ergänzen oder auch erklären paar Sachen, aber im Mittelpunkt steht vor allem heute eine Stimme und zwar die unserer Hörerin. Und dann würde ich sogar sagen, starten wir. Und zwar, die Geschichte beginnt in einem Sommer und wie so oft in diesen Geschichten merkt man erst rückblickend, wie ernst die Situation eigentlich war.
Teil 1. Der Tiefpunkt. Ich wusste lange nicht, wie schlecht es mir wirklich ging. Rückblickend würde ich sagen, ich bin einfach immer weitergelaufen, obwohl mein Körper und mein Kopf längst auf Pause gedrückt hatten. Ich bin in ein Burnout gerutscht und irgendwann kam alles zusammen. Panikattacken, Depression, eine innere Leere, die sich nicht mehr wegschieben ließ. Letzten Sommer war es dann so schlimm, dass ich meine Wohnung kaum noch verlassen konnte.
Ich hatte Angst vor allem. Schon der Gedanke daran, einkaufen zu gehen, ließ meinen Puls durchdrehen. Ich habe mich selbst nicht mehr wiedererkannt. Erst habe ich versucht, mir Privathilfe zu holen. Ich war bei einer Heilpraktikerin auf Selbstzahlerbasis. Aber das hat nicht geholfen. Ich habe schnell gemerkt, ich brauche etwas anderes. Ich brauche medizinische Hilfe. Ich brauche Therapie. Ich brauche Struktur. Und ich war bereit, mir einzugestehen, ich schaffe es nicht allein.
Finde ich schon mal einen riesen Schritt, so diesen Mut zu haben und sich das wirklich offen und ehrlich einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Und ich weiß von mir selber, wie krass schwer das war.
Ich glaube, wenn andere vielleicht schon unsere Folgen gehört haben oder auch noch nicht unsere Folgen gehört haben, dieser Schritt, sich wirklich Hilfe zu holen und anzuerkennen, dass es einem nicht gut geht, ist wirklich eine Riesenhürde, an welcher auch schon sehr viele scheitern, leider.
Ja, total. Es dauert manchmal sehr lange und man geht diesen Leidensweg, aber finde ich wirklich sehr, sehr schön, das zu lesen, dass sie den Mut hatte und das erkannt hat.
Vielleicht inspiriert das auch dich gerade, wenn du unsere Folge hörst, dass du nicht alleine damit bist und dir vielleicht auch schon mal Hilfe suchen kannst.
Teil 2. Der Weg zur Klinik. Mein Hausarzt war schließlich der Schlüssel. Er hat mir von der psychiatrischen Ambulanz erzählt und von der Möglichkeit eines teilstationären Aufenthalts in einer Tagesklinik. Ich bekam eine Überweisung und hatte schon nach kurzer Zeit ein Erstgespräch im Krankenhaus. Ich war dankbar, dass es so schnell ging. Und gleichzeitig hatte ich Angst. Was, wenn ich das nicht durchhalte? Was, wenn ich morgens wieder eine Panikattacke habe? Ich hatte 2 Monate lang keinen festen Tagesablauf mehr. Und jetzt sollte ich von 8 bis 16 Uhr in einer Klinik sein?
Was, wenn ich mich dort nicht wohlfühle? Was, wenn die Menschen dort komisch sind? Was, wenn es mir nicht hilft? Ich hatte diese typischen Klischees im Kopf. Ich glaube, die haben viele. Psychiatrie, das klingt erstmal beängstigend nach. Da ist man doch verrückt. Aber das stimmt nicht. In der Tagesklinik, in der ich war, wurde ganz klar unterschieden. Es gibt die geschlossene Station und es gibt den teilstationären Bereich. Wir alle dort. Wir waren ganz normale Menschen mit psychischen Erkrankungen. Wir wollten gesund werden. Und wir haben Hilfe gesucht. Das hat uns verbunden.
Also ich kann da komplett mitgehen mit diesem Glaube von damals, so diesem, man ist verrückt, wenn man da drin ist.
Mm.
Und so diesem Horrorfilm-Szenario, so ich komme da rein und dann ist es da auch ganz, ganz schlimm. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich auch damals mit meiner Therapeutin darüber gesprochen hatte, was ich für Vorurteile habe, dass ich mir das so vorstelle wie in einem Horrorfilm. Mm. Weil das halt auch leider oft in Horrorfilmen als so Ding genutzt wird einfach leider und das dann so drinne steckt. Und dann hat sie mich auch gefragt, waren Sie schon mal in einer Klinik von, also haben Sie die schon mal gesehen? Und da habe ich gesagt, nein.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ganz normales Krankenhaus, es ist nicht dunkel da drin, es ist nicht irgendwie so, dass es von der Decke tropft und dunkle Gänge da sind oder so. Also nicht so wie in diesem Horrorfilm ist es halt absolut nicht. Man will ja, dass es den Menschen besser geht, wenn sie rausgehen.
Ja, und es stimmt schon, das ist ja das Klischee, womit die meisten, die noch nie in Berührung mit dem Thema Psychiatrie gekommen sind, in Berührung kommen. Weil wie du sagst, es ist in Horrorfilmen, es ist auch in Krimiserien, da gibt es immer irgendwie diese eine Folge, wo irgendein Mord in einer Psychiatrie stattgefunden hat. Und dann sind da gruselige Gestalten, böse, weiß ich nicht, Arzthelfer, Ärzthelferinnen, wie du sagst, dunkle Gänge, gruselige Geräusche nachts. Und das ist ja klar, also würde es so ein Setting geben, wäre das ja eher ein Gruselkabinett, aber keiner würde da hingehen, um sich mental helfen zu lassen.
Ja, eben. Das ist einfach, muss man sich mal so klar machen, ne? Als ob das da so ist. Aber ja. Ich finde auch so diese Gedanken total valide, dass sie sagt, bin ich überhaupt krank genug? Oder reicht wirklich mein Leid oder nehme ich jemandem was weg? Oder auch natürlich so diese Angst, jetzt habe ich mich überwunden und diesen Mut gefasst und gehe dahin und was, wenn es nichts bringt? Also so dieses, ich habe zwar Hoffnung, aber ich habe auch Angst, dass ich danach vielleicht nicht gut daraus gehe oder dass mir halt nicht geholfen wird. Das hatte ich sogar auch, obwohl ich ja nur in der Psychotherapie eben war, hatte ich trotzdem diesen Gedanken, boah, ich glaube, meine Krankheit ist so schlimm, die können mir nicht helfen.
Ich glaube, das ist, wie du sagst, ein schmaler Grat, weil einerseits hat man dann so diesen Lichtblick, danach könnte es gut ausgehen, aber dann kommt halt wieder, ich vergleiche das ja immer mit so Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Wahrscheinlich sagt dann so das Engelchen, ja, geh hin, helf dir, es wird gut und danach geht's dir besser und das Teufelchen sitzt dann da und sagt so, tja, aber vielleicht ist die ganze Arbeit auch umsonst. Vielleicht geht's dir danach nicht besser, weil du unheilbar bist oder so. Und ich stelle mir das auch richtig schwierig vor, wenn man dann halt auch mit keinem anderen drüber sprechen kann.
Ja, und wir hatten ja schon in der letzten Folge gesagt, es ist ja schon nicht zu vergleichen mit einem Beinbruch, auch wenn man sich genauso helfen sollte, wie wenn man eben das Bein gebrochen hat. Aber es ist ja schon so, dass man ungefähr, wenn ich dir jetzt sage, ich habe mein Bein gebrochen, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie mein Behandlungsprozess wahrscheinlich aussehen wird. Also ich werde operiert oder ich kriege einen Gips oder wie auch immer. Aber bei psychischen Erkrankungen ist es eben super individuell. Und das macht einem, glaube ich, so eine Angst davor. Auch so dieses, ja okay, Person XY hat vielleicht das erlebt. Oder du weißt eben nicht. Weil bei uns beiden war das ja damals so, dass wir gar nicht wussten, dass wir beide in Therapie sind und das durchmachen.
Ja.
Sondern man dachte eben, man ist alleine damit. Also hatte man gar keine Erfahrungsberichte, dass es Menschen danach besser geht, dass es wirklich was bringt.
Und auch an der Stelle, Psychiatrie ist auch eben nicht gleich Psychiatrie. Wie zu Beginn schon erwähnt, in unserer Hörergeschichte geht es um die Erfahrungen in einer Tagesklinik mit teilstationärer Behandlung. Und was das genau bedeutet, haben wir euch heute auch mitgebracht. Eine Tagesklinik ist eine Form der teilstationären Behandlung. Der Unterschied liegt eben darin, dass eine Tagesklinik spezifisch für Behandlungen tagsüber genutzt wird, während der Patient oder die Patientin eben abends und am Wochenende nach Hause zurückkehrt. Und teilstationär ist da ein Oberbegriff, der sowohl eben Tageskliniken als auch andere teilstationäre Angebote wie auch Nachtkliniken, die dann eben vorwiegend eine Behandlung nachts oder auch tagsüber zu Hause umfasst.
Ja, finde ich auch spannend, dass es da so Unterschiede gibt, weil ich die Person, die ich kenne, die in der Klinik war, hat dort tatsächlich übernachtet über 3-4 Wochen. Und dann, wenn es besser geht und wenn die Medikation so langsam dann richtig ist und wirkt, dann wurde das quasi so gehandhabt, dass die Person dann am Wochenende nach Hause durfte, um sich quasi wieder so in das alte Leben so langsam zurückzugewöhnen. Was ich auch gut finde, weil dass du da nicht so diesen Cut hast von wegen, okay, du gehst jetzt sofort nach Hause und du bleibst da alleine. Und ne, weil ich glaube, das ist schon hart auch, sich, je nachdem, wie lange du eben in der Klinik bist, sich dann wieder zurückzugewöhnen in den ganz normalen Alltag eben, weil das ist natürlich das Ziel.
Ja, das ist quasi nicht, ich weiß, der Vergleich hinkt jetzt absolut, aber wenn wir arbeiten und dann in den Urlaub gehen, ist ja unser Urlaub meistens ganz anders gestaltet als unser Alltag. Und wenn wir dann aus dem Urlaub wieder zurückkommen, wissen wir ja, wie wir an unserem Alltag anknüpfen und weitermachen. Und ich stelle mir das auch natürlich schwer vor, wenn du ja aus dem Alltag rausgehst, um an dir zu arbeiten, um wieder zu Kräften zu kommen und dann aber wieder in deinen Alltag reinkommst. Das stelle ich mir super schwer vor.
Ja, aus so einer Situation und ungewohnt und alles. Aber man kann es natürlich schaffen und man schafft es auch. Und wir würden jetzt direkt weiter mit der Geschichte machen. Und zwar Teil 3, der erste Tag. Der erste Tag war intensiv. Ich war überfordert. Mein Körper hat sofort reagiert. Mir war schlecht. Mein Herz raste. Zum Glück wurde noch eine andere Patientin gleichzeitig aufgenommen. Wir waren zusammen die 9. Das hat es etwas leichter gemacht. Wir bekamen jeweils eine Bezugsperson, eine Therapeutin, an die wir uns in der ersten Zeit wenden konnten. Aber auch die anderen PatientInnen waren so freundlich, so offen. Ich hatte nicht das Gefühl, außen vor zu sein.
Trotzdem, der Morgen war hart. Wir saßen mit über 20 Leuten in einem Raum. Patienten, Therapeuten, Pflegepersonal. Es gab eine Begrüßungsrunde. Ich mit Panikstörung mitten in dieser Gruppe. Das war eine echte Herausforderung. Aber dann begann etwas, das sich als Routine etablieren sollte. Eine Achtsamkeitsübung. Und auch wenn ich anfangs skeptisch war, habe ich sie nach und nach wirklich schätzen gelernt.
Teil 4. Der Klinikalltag. Die Tagesklinik hatte einen festen Stundenplan, wie in der Schule. Jeder Tag begann mit Frühstück und Achtsamkeit. Dann folgten die Gruppenangebote. Bewegung, Gestaltung, Gespräche, Psychoedukation. Wir hatten Angebote wie Nordic Walking, Entspannungsübungen, Gesprächsgruppen, aber auch kreative Einheiten wie Darstellen und Gestalten. Ich habe dort das Häkeln für mich entdeckt und das mache ich bis heute. Es hilft mir, mich zu beruhigen. Mein Kopf wird dann leiser.
Einmal die Woche hatte ich ein Einzelgespräch mit meiner Psychotherapeutin. Da konnte ich meine ganz persönlichen Themen besprechen. Die anderen Gespräche waren meist in Gruppen, entweder alle zusammen oder in kleineren Untergruppen. Wir haben auch selbst eingekauft und gekocht, freiwillig in kleinen Teams. Das klingt vielleicht nebensächlich, aber gerade bei Depressionen ist Selbstversorgung ein riesiges Thema. Wir schaffen das zu Hause kaum noch. Und in der Klinik wurde dieser Alltag wieder geübt. Und das war wichtig. Wenn ich mich sogar richtig daran erinnere, aus den Notizen mit dem Interview mit unserer Hörerin, hatte sie sogar einen interessanten Side-Fact, der mir zum Beispiel nie so bewusst war. Und zwar hatte sie ja von dem Häkeln erzählt. Und tatsächlich hilft es wohl bei Depressionen, wenn die Hände beschäftigt sind als Ausgleich. Und das fand ich super interessant, weil, keine Ahnung, es hört sich so einfach an, aber irgendwie würde man da, glaube ich, selbst nie drauf kommen.
Ja, und ich finde es super, dass man so Angebote hat, die man auch einfach mal ausprobieren kann. Also, dass man einfach sagt, okay, es gibt Gestalten, es gibt auch vielleicht Sportübungen, eben Bewegungen. Ich kenne das auch jetzt von der Person, die ich kenne, die in der Klinik war, dass es so ein therapeutisches Boxen gab.
Mhm.
Und das ist ja auch cool, weil du eben Sachen ausprobieren kannst, die du dann in deinen Alltag etablieren kannst, weil ja eben genau, wie sie jetzt auch geschrieben hat, also unsere Hörerin, bei eben Alltagsstrukturen total wichtig sind und dass man dann für sich eben so eine Routine etabliert oder etwas, wo man dann dran festhält, was einem auch so eine Art Stabilität gibt. Also Wir beide sagen das ja auch immer wieder, also bei mir ist es der Sport, wenn ich den jetzt zu lange vernachlässige und da noch super viel Arbeit habe und sonst auch keinen Ausgleich in irgendeiner Form, dann merke ich das einfach mental, dass es mir dann schlechter geht. Und genauso ist es wichtig, eben was für sich zu finden. Und ich finde es super schön, dass es für sie dann das Häkeln geworden ist.
Ja, und wie sie auch schon gesagt hat, dass man diese vermeintlich banalen Sachen erlernt. Ich meine, das macht ja schon Sinn, was bringt es, wenn du dann in der Klinik bist und auf einmal, weiß ich nicht, irgendwas komplett fancy-schmancy, was überhaupt nicht auch in den Alltag integrierbar ist, erlernst. Weil ich finde, dann ist ja die Hürde umso größer, es dann in deinem Alltag anzuwenden. Weil ich meine, ich brauche mir ja nur mal mich angucken. Ich habe es ja auch schwer, irgendwelche Routinen einzuführen. Ich konnte easy peasy hier einfach ins Feld laufen und krieg das immerhin noch nicht mal so direkt hin.
Mhm.
Und wenn du dann ja was total Abgespacedes beigebracht bekommst, was du halt im Alltag gar nicht irgendwie einführen kannst, dann ist es halt auch irgendwie schwierig.
Ja, absolut. Also Ziel ist ja auf jeden Fall, was zu etablieren, was du dann für dich entdeckst und als Routine einfach weitermachst und was dir einfach hilft. Ich meine, so neue Sachen ausprobieren ist ja, glaube ich, auch in so einer Depression einfach nicht möglich, normalerweise. Also ist es ja ein super Ort, um da sich eben auszutesten. Teil 5. Was wirklich geholfen hat. Anfangs dachte ich, Gruppentherapie, das ist nichts für mich. Ich habe eine soziale Phobie. Ich kann doch nicht einfach mit 20 fremden Menschen über meine Gefühle sprechen. Aber ich habe schnell gemerkt, auch wenn ich selbst nicht rede, kann ich unglaublich viel mitnehmen. Die Geschichten der anderen haben mich berührt. Ich konnte mich oft wiedererkennen. Und nach habe ich mich selbst geöffnet.
Was mir am meisten geholfen hat? Die Mischung. Einzelgespräche, in denen ich mich sicher fühlte. Kreative Angebote, bei denen ich nicht reden musste. Achtsamkeitstraining nach Jon Kabat-Zinn, das hat mich im Kontakt mit mir selbst gebracht. In der Psychoedukation haben wir gelernt, wie Depression entsteht und was wir tun können, um Rückfälle zu vermeiden. Das war super hilfreich.
Ich finde halt, dass diese Psychoedukation echt oft unterschätzt wird, aber dass halt dieses Wissen um die Krankheit, wie sie entsteht, warum sie entsteht, was es ist, genau so wichtig ist, wie eben die Tools, um sie zu besiegen. Und gerade wenn man eben denkt, so mit mir stimmt was nicht, also bei mir war das ja genau so, dass ich auch bei meinem Zwang dachte, ich bin alleine und so weiter. Und selbst, ich kann mich erinnern, das Erstgespräch bei mir, obwohl da noch nichts passiert ist, nur weil er mir das ansatzweise erklärt hat, hat es schon alles verändert irgendwie.
Ja.
Nur so ein bisschen dieses Wissen darum, auch so dieses, du bist nicht alleine, und das entsteht so und so und das haben Menschen, die vielleicht so und so aufgewachsen sind. Rein diese 5 Sätze, sage ich mal, bin ich schon erleichterter nach Hause gegangen zu dem Zeitpunkt.
das nimmt ja nicht nur quasi die Scham raus, sondern bringt auch Handlungsmöglichkeiten mit rein. Und ich weiß gar nicht, wie das Buch tatsächlich heißt, aber auch wegen Panikattacken. Ich glaube, das heißt keine Angst, das ist nur Panik oder irgendwie sowas. Und da wird auch erklärt, wie das Ganze irgendwie zustande kommt. Und ich finde, dadurch wird es ja greifbarer, dadurch wird es verständlicher und dadurch weiß man als Mensch ja zum Beispiel auch, was dann in einem abgeht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Auto sitze und auf einmal so das Gefühl habe, boah, irgendwie, ich habe jetzt gerade kurz Herzrasen, mir geht es kurz komisch, weil ich jetzt, wie wir ja beide schon mal in irgendeiner Folge auch berichtet haben, weil ich gesehen habe, dass da jetzt ein Unfall vor mir passiert und mich das irgendwie triggert, dann kann ich mir aber durch dieses Wissenschaftliche oder durch die Aufklärung, die ich vorher erfahren habe, mir eher bewusst machen, okay, warum reagierst du gerade so? Was ist das? Ohne dann direkt nur in dieses Emotionale zu verfallen und dann zu denken, oh mein Gott, du hast jetzt einen Herzinfarkt, du wirst jetzt auch direkt irgendwie sterben oder so.
Das ist auch super wichtig, dass man das im Zusammenspiel macht. Teil 6. Medikamente und Überforderung. Ich habe mich in der Klinik auch entschieden, Antidepressiva auszuprobieren. Ich hatte die Wahl. Nichts wurde mir aufgezwungen. Ich hatte erst Bedenken, aber ich war nie allein damit. Die Ärzte waren jederzeit ansprechbar. Ich wurde eng begleitet. Und am Ende war ich froh über die Entscheidung. Es hilft mir.
Trotzdem gab es Momente, in denen ich überfordert war. Gerade die Gruppensitzungen, 22 Menschen oder auch 20 Menschen, egal wie, es waren sehr, sehr viele Menschen in einem eher kleinen Raum. Das war manchmal zu viel für mich. Aber ich wusste, ich bin hier im Krankenhaus. Wenn etwas passiert, sind sofort Pflegekräfte da. Ich war also nie allein und das hat mir Sicherheit gegeben.
Das finde ich auch total schön, dass man so diesen Gedanken hat, ich bin ja hier, damit mir geholfen wird. Und selbst wenn ich gerade die Situation nicht gut handeln kann oder gerade nicht damit klarkomme, dann ist es okay. Dann kann ich mich eben da rausholen. Ich kann wieder das Gespräch suchen mit einer Therapeutin und kann mir eben diese Hilfe suchen, auch wenn ich noch nicht bereit bin, zum Beispiel mich in so eine Situation zu begeben mit 22 Menschen in so einem kleinen Raum.
Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, das würde mich voll stressen, weil ich ja auch sozusagen Panikpatientin bin oder war. Und dann denke ich mir so, oh mein Gott, du bist einfach jeden fucking Tag mit so vielen Menschen zusammen. Und ich meine, ja, du gehst dann abends nach Hause und hast vielleicht auch dann am Wochenende so deine Ruhe. Aber ich glaube, ich fände das auch echt anstrengend. Also es wäre so meine Befürchtung, dass du dich halt irgendwie nicht einfach mal ausklinken kannst.
Ja, ich hatte ja dir auch schon mal erzählt, dass sich die Person, die ich kenne, die in der Klinik war, ein Zimmer geteilt hat mit noch einer Person.
Ciao.
Ja, und da habe ich mir auch gedacht, so wow, krass. Und dann habe ich sie auch gefragt, wie ist das? Weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich mir eher denke, ich will meine Ruhe und nicht ständig noch mit einer Person in einem Zimmer sein. Und sie meinte aber, nee, weil ja auch alle im gleichen Boot sind. Alle leiden unter irgendwas und dann weiß man quasi, dass man sich auch in Ruhe lässt und dass man sich respektiert und auch gar nicht unbedingt so reden muss, weil sie meinte auch, dass die Zimmernachbarin auch eine junge Frau war, die da auch schon seit 3 Monaten war, weil sie nicht die richtige Medikation bisher gefunden hat. Und sie hat mir einfach so ein paar spannende Sachen dann erzählt, die ich persönlich spannend fand in der Klinik, dass man zum Beispiel kein Fenster öffnen kann komplett. Oder dass man nicht unbedingt Messer rumliegen hat oder Scheren oder so.
Ja.
Ist ja auch logisch, wenn jemand natürlich suizidgefährdet ist. Ist ja klar, dass man die nur unter eben Aufsicht bekommt und so Sachen. Das fand ich aber super spannend, wie so das dann in der Klinik für die Person abgelaufen ist.
Und falls ihr jetzt zum Thema Psychopharmaka auch hellhörig geworden seid, wir haben dazu erst letzte Woche die Folge aufgenommen und haben da das Thema auch mehr oder minder beleuchtet und haben auch da sogar noch mal eine Hörergeschichte mit eingebaut, ganz zum Schluss, über persönliche Erfahrungen mit Psychopharmaka. Also hört auf jeden Fall rein, falls euch das interessiert.
Teil 7. Zwischenmenschliches. Ich habe in der Klinik viel Menschlichkeit erlebt. Wir waren alle krank auf unsere eigene Weise, aber wir haben uns gegenseitig unterstützt. Manche mochte ich mehr, manche weniger, wie überall. Aber insgesamt war die Atmosphäre herzlich, offen und ehrlich. Ich habe auch nach der Entlassung noch Kontakt zu einigen MitpatientInnen. Manchmal treffen wir uns zu Spaziergängen und das tut gut, weil das Menschen sind, die wirklich verstehen, wie es sich anfühlt.
Teil 8. Rückkehr und Erkenntnisse. Der Übergang zurück in den Alltag war schwer. Ich war noch krankgeschrieben. Und plötzlich war da wieder dieser Tag ohne Struktur. Ich musste mir selbst einen Plan bauen. Ich versuche seitdem täglich etwas Schönes zu machen, rauszugehen, mich zu bewegen. Die Depression will Stillstand, aber Bewegung ist das, was hilft. Manchmal muss ich mich jeden Tag neu überwinden. Was mir hilft, ein Tagebuch. Ich schreibe mir Dinge von der Seele. Das macht oft schon einen Unterschied. Und ich habe gelernt, ich darf mich selbst an erste Stelle setzen, ich darf Pausen machen und ich darf Nein sagen.
Das finde ich wirklich eine sehr, sehr schöne Erkenntnis. Und auch, dass sie für sich so entdeckt hat, Tagebuch schreiben, sich die Dinge runterreden und auch, dass das mal okay ist, wenn man einfach sagt, ich muss mich auch mal neu überwinden. Also das ist nicht immer so, dass ich dann sage, so, ich bin jetzt wie neu geboren und komme aus der Klinik und bin ein komplett anderer Mensch und werde jetzt jeden Tag motiviert sein, dagegen anzukämpfen. So, ich denke, wie wir auch immer sagen, man hat dann damit sein Leben lang einfach zu tun. Und manche Tage sind mega und manche Tage sind mega schwer. Und die Erkenntnis zu haben, dass es manchmal einfach sehr schwer ist und dass man Überwindung braucht oder es manchmal auch einfach nicht schafft. Und dann zu sagen, so dieses, das ist okay und ich darf auch mal Pausen machen und es ist in Ordnung und ich darf Nein sagen, finde ich wirklich eine sehr, sehr schöne Message an alle und auch für sie, was sie für sich so mitgenommen hat.
Ich finde es auch interessant, weil der Abschnitt, den ich ja jetzt gerade vorgelesen habe, da geht es ja also schon auch so ein bisschen wirklich komprimiert darum, was wir oft in vielen Folgen sagen. Also da geht es jetzt bei uns nicht natürlich speziell um Depressionen, aber diese Routinen, körperliche Bewegung, Tagebuch, also Journalen, ist ja wirklich, was wir sehr vielen Leuten ans Herz legen und uns ja auch. Und ich bin jetzt echt froh, ich habe jetzt die letzten Wochen, seitdem ich aus dem Urlaub wieder da bin, sehr, sehr oft gejournalt und merke auch, dass ich da einen viel besseren Zugang zu bekomme und dass ich dann wirklich irgendwie so mal von ein paar Sachen nach Hause komme und sage, boah, das will ich jetzt gerade irgendwie im Journal erzählen. Also obwohl ich es ja dann eigentlich mir erzähle im Journal. Aber es macht wirklich, wie unsere Hörerin gesagt hat, den Unterschied.
Ja, und ich finde es auch schön, dass sie das so sagt und dass es nicht wir sind, weil klar, wir sagen das ja sehr oft und so und manchmal ist es dann so ein bisschen so, okay, die predigen immer das Gleiche, aber ich finde es wirklich toll, dass es so von ihr kommt und sie auch dann so ein Fan davon ist und es ihr hilft.
Ja, finde ich auch. Wir grinsen gerade wie zwei Honigkuchenpferde.
Ja. Teil 9. Botschaft an andere. Was ich Menschen sagen würde, die selbst überlegen, in eine Klinik zu gehen? Mach es. Trau dich. Du bekommst dort Hilfe, Verständnis, Tools und vielleicht sogar neue Freundschaften.
Ich hätte nie gedacht, dass ich mich dort am Ende wohlfühlen würde. Aber es war so. Es war das Beste, was ich zu diesem Zeitpunkt tun konnte. Veränderung braucht Zeit und Geduld. Aber jede Veränderung beginnt mit dem ersten Schritt. Und mein Schritt war, Hilfe annehmen.
Sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Dieser erste Schritt, Hilfe anzunehmen, mutig zu sein, den Schritt zu gehen. Und ich bin auch super, super dankbar, dass die Hörerin mit uns diese Geschichte geteilt hat, weil wir auch immer nur natürlich aus unserer Sicht erzählen können.
Ja.
Ne, wir können uns in Dinge hineinversetzen und so, aber wir haben gewisse Dinge nicht erlebt und wir haben gewisse mentale Krankheiten durchgemacht, aber natürlich können wir dann auch immer nur von unserer Seite erzählen und das trifft nicht immer auf alle zu. Also bestimmt können sich viele hineinversetzen, aber sowas zu lesen, so wie das für die Person war und dass sie so eine super positive Erfahrung damit gemacht hat, finde ich einfach richtig, richtig schön.
Ja, und ich muss auch sagen, dass mir tatsächlich die Geschichte auch sehr nahe gegangen ist. In Vorbereitung haben ja vereinzelt du und ich auch vorab mit unserer Hörerin auch Sprachnachrichten ausgetauscht. Und ich muss halt sagen, dass ich mich in vielen Punkten da auch einfach wiedererkenne, weil ich einfach ein ähnliches Krankheitsbild habe oder diagnostiziert bekommen habe, eben als Panikpatientin. Und emotional hat die Geschichte auch echt was mit mir gemacht, als ich mir das erste Mal unser verschriftlichtes Interview durchgelesen habe, musste ich auch immer wieder kurz innehalten. Also weil ich auch wirklich gesagt habe, boah, irgendwie triggert mich das, aber jetzt nicht im negativen Sinn, aber es ist was da, was dann auch wieder natürlich mich über mich selbst nachdenken lässt. Und ich finde es einfach mega mutig und toll, dass sie einfach so offen über das eigene Erlebnis ja berichtet hat. Und wir das halt vor allem mit euch teilen dürfen. Und ich hoffe auch, dass es mit euch irgendwie emotional was macht oder dass es euch irgendwie so inspiriert.
Also ich fand es auch super emotional, auch wenn ich mich nicht davon getriggert gefühlt habe, weil ich eben keine Panikattacken habe oder hatte. Aber ich kann es absolut nachvollziehen. Wenn man vor allem entweder damit zu kämpfen hatte oder auch zu kämpfen hat, wenn man das liest. Aber ich finde es halt einfach wirklich wichtig, dass die Hörerin so viel Positives mitgenommen hat, auch wenn dieser Weg einfach schwierig ist. Das muss man einfach so sagen. Es ist schwierig, an sich zu arbeiten. Es ist schwierig, den Mut zu fassen. Aber wenn man es geschafft hat, dann kann man einfach positiv da rausgehen und positiver in seine Zukunft blicken, dass man das gemacht hat. Und auch nochmal zur Info für euch. Die Hörerin war 8 Wochen in der Tagesklinik. Und normalerweise sagt man so, dass 6 Wochen Standard sind. Aber es wurde halt um 2 Wochen verlängert. Und wie gesagt, das ist sehr individuell. Selbst wenn man nach 3 Wochen sagt, ich fühle mich besser oder noch länger braucht, das ist völlig egal. Also ich hatte ja auch vorhin kurz gesagt, dass die Person, von der ich eine Geschichte hatte, separat war, zum Beispiel ist schon, oder ist 3 Monate dort, weil die Medikamente einfach nicht richtig anschlagen etc. Also es kann einfach super individuell ausgehen, aber ich glaube, am Ende lohnt sich der Schritt dann wirklich immer.
Wir hoffen, dass euch natürlich jetzt auch diese Art der Folge gefallen hat. Wir haben versucht, natürlich auch ein bisschen faktische Inhalte mit reinzubringen, aber wollten natürlich den Fokus auf das Erlebnis, auf die Erfahrungen und vor allem auf die Emotionen setzen.
Ja, und auch nochmal wirklich ein riesen Dankeschön an unsere Hörerin für ihre Mühe und für ihre Zeit, die sie hier reingesteckt hat, uns die Infos zu geben und diese wirklich emotionale Reise mit uns zu teilen. Und auch danke an euch, die zugehört haben, dass ihr die Reise mit uns gegangen seid. Und wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr denkt, es kann auch jemandem in eurem Umfeld hilfreich sein, dann teilt sie doch gerne mit der Person. Oder aber auch, wenn ihr auch uns von euren eigenen Erfahrungen berichten wollt, könnt ihr uns sehr gerne anschreiben und dann würden wir auch von eurer Geschichte sehr gerne eine anonymisierte Hörergeschichte draus machen.
Genau, vielleicht ist nämlich eure Geschichte die nächste, die wir dann auch wiederum erzählen dürfen. Und an dieser Stelle, ja, freuen wir uns auf eure Nachrichten und wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag und wo auch immer ihr gerade seid, was auch immer ihr gerade macht und hören uns nächste Woche. Vielen, vielen Dank nochmal.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao.
Ciao. Nice.